Komm, wir beten Gott an. Papa, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass du unser Herz kennst durch und durch. Papa, ich bete jetzt, dass jedes Herz geöffnet ist, dass der Samen in guten Ackerboden fällt, Frucht bringt für jeden. Ja, wirklich hundertfältig für unser Leben. Danke, dass dein Wort nie leer zurückgeht, sondern es verändert immer. Und es bringt immer das zustande, wozu du es ausgesandt hast. Auch wenn es manchmal, wie wir gerade gehört haben, Jahre dauert. Aber dein Wort hat die Kraft, die Seele zu erretten. Und dafür danke ich dir, Jesus. Danke für dieses wunderbare Zeugnis. Danke für deine Kraft in den Leben der Menschen. Halleluja, darum geht's. Du bist ein lebendiger Gott, der Veränderung bringt. Und danke, Herr, dass du uns liebst, jeden Einzelnen, auch die im Internet zuhören. Und danke für jede Veränderung, die du schon in unserem Leben bewirkt hast und die du auch noch weiterhin bewirken wirst. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja, halleluja. Ja, wow. Wer erinnert sich an das Gebet? Wer hat es mindestens einmal gebetet? Hand hoch. Leute, bleibt dran, betet es. Das ist nicht aus Spaß. Der Heilige Geist hat es mir heute Morgen nochmal gesagt, ich soll euch dran erinnern. Betet diese Dinge für dein Leben. Wichtig. Okay, dann starten wir rein. Wir haben letzte Woche ein Thema gehabt, und zwar die Seele. Könnt ihr euch erinnern, da will ich heute weitermachen. Und ich spüre, dass der Heilige Geist den Finger da drauf hält. Wer weiß noch, was die Seele ausmacht? Wer weiß es noch? Die drei Dinge? Wille, Verstand, Gefühle. Ganz genau, ganz wichtig. Wir sind Geist, Seele und Leib, so hat uns Gott geschaffen. Wir haben nochmal zur Wiederholung, für die letzte Woche nicht da waren. Als Adam gesündigt hat, ist sein Geist getrennt worden. Ab da hat er keine Connection, keine Verbindung mehr zu Gott gehabt und nicht mehr erkannt, was Gottes Wille ist, was gut und schlecht ist. Ja? Und mit der Wiedergeburt ist diese Verbindung wiederhergestellt. Wir können wieder erkennen durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, was der Wille Gottes ist. Wir können prüfen, was das Gute, Wohlgefällige und sogar das Vollkommene ist, was Gott gefällt an seinem Willen. Amen. Und das ist fantastisch. Und das ist gut, das ist wichtig. Zu unserem neuen Geist, der versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, den der Sender versiegelt hat und nur wer öffnen kann? Wer weiß es noch? Der Empfänger, wer ist der Empfänger? Derselbe wie der Sender. Der es versiegelt hat, ist der es öffnen kann. Gott hat einen Geist versiegelt, nur Gott kann ihn öffnen. Wichtig, Leute. Nicht, dass der Teufel kommt und euch erzählt, er pfuscht in euren Geist rein. Nein, das findet immer auf seelischer Ebene statt. Und zu deinem neuen Geist hast du ein neues Herz bekommen. Ein Herz, was eine Kraft hat, den Willen Gottes zu tun und mit Gott in Übereinstimmung ist, was die Kraft hat, anzubeten, Gott zu loben und zu preisen von ganzem Herzen. Das ist ein Geschenk, was Gott dir gemacht hat. Das ist fantastisch. Alright? So. Heute möchte ich über eine Seele oder die Seele sprechen, die in Übereinstimmung gekommen ist mit Gott. Wir haben jetzt viel gelernt, wie wir die Seele in die Zucht nehmen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann oder vielleicht schon an dem Punkt sind, wo wir mit der Seele zusammen Gott loben und preisen und in Übereinstimmung kommen mit dem Willen Gottes. Denn das ist das Ziel auf Erden, dass deine Seele in Übereinstimmung kommt, dein Wille, Verstand, Gefühl in Übereinstimmung kommt mit Gott. Und ich möchte es mal heute Morgen anhand eines Beispieles versuchen zu zeigen. Ja? Manche von euch sind Hundebesitzer. In meiner Straße gibt es 7 Häuser und in 4 Häusern gibt es Hunde. Und Hunde zu beobachten ist so interessant. Und das Beispiel hinkt, ich weiß, aber ich möchte mal so ein Hündchen vergleichen mit einer Seele. Sammy kam als Welpe zum Herrn. Der hat nicht mal 5% des Ärgers und der Herausforderungen, die ich in meinem Leben hatte. Warum? Weil ich kam als erwachsener Hund, als Free Spirit, als Freigeist, als rebellischer Straßenköder, der jeden gebissen hat, der zu nahe kam, jeden angeknurrt hat und gemacht hat, was er wollte, kam ich zu Jesus. So, das war viel Arbeit für Jesus. Ich hasste das Halsband und ich hasste noch mehr die Leine. Ich hasste, dass ich plötzlich ein Herrchen hatte. Wenn ich Hunger hatte, war das Herrchen toll. Aber wenn ich machen wollte, was ich machen wollte, war das Herrchen eine Nervensäge. Und wenn ich meine Hundebesitzer in der Straße beobachte, ist es echt lustig. Ja? Ganz vorne, die haben 2 Straßenköder aus dem Balkan. Da haben sie jetzt einen Riesenzaun gebaut und unter den Zaun nochmal einen Zaun, weil die sich unten durchbuddeln. Und die Hunde machen nichts anderes als fressen, scheißen, kläffen. Und das machen die 8 Stunden am Tag. Manchmal sitze ich im Büro und denke mir, oh, ich hätte so gerne Shotgun und einmal davor und einfach mal in den Garten rein. Bam, bam. Diese 2 Drecksköder, die sind nur am Kläffen. Egal, wenn da einer vorbeifährt, ein Auto, ein Fahrrad, ein Fußgänger, Kinder von der Schule kommen und die tun sich gegenseitig anfeuern. Dann haben wir so einen Köder bei meinem Lieblingsnachbar und ich bin mit allen Hunden gut. Nicht falsch verstehen, wenn die rauskommen oder ich rauskomme, die lieben mich. Aber ich liebe nicht, wie sie sind. Ja, so ein Eingedrückter, der mit 200 km/h gegen die Wand gelaufen ist, ihr kennt die Rasse, die kaum Luft bekommt. Und dann, sobald bei uns die Haustüre auf ist und er rauskommt, rennt er bei uns ins Haus rein. Ich denke mir mal, Junge, wenn ich dürfte, wenn dein Herrchen gerade nicht in der Nähe wäre. Fly, Robin, fly, kick. Ja, denke ich mir, keine Erziehung, null Erziehung, nichts. Ganz hinten, die haben so einen ganz kleinen, so einen ganz lieben, wuschigen und der zieht an der Leine wie ein Gestörter. Und mittlerweile beobachte ich das, das Herrchen läuft hinterher, jetzt hat er so eine Langleine geholt und dann läuft das Hündchen ganz schnell und zieht wie blöd. Und mittlerweile redet er ununterbrochen mit dem Hündchen. Ja. Da meine ich immer, oh, sag mal, ey. So, und ich denke mir so, es ist Wahnsinn, wenn man das so beobachtet. Ja? Wir hatten, als ich ein Kind war, einen Rehpinscher. Und der lief immer, wenn es geklingelt hat, an die Tür. Und meine Mutter hat immer auf den Knopf gedrückt, ohne zu wissen, wer an der Tür ist. Kennt ihr so Leute? Weil meine Mutti war faul. Und da stand da der Postbote oder der Eiermann und zack, hing er bei dem an der Hose. Ah! Der hat alle gebissen, die da kamen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, so einen Köder will ich nicht. Ja. Und als wir in Amerika uns einen Hund geholt haben aus dem Tierheim, ganz bewusst aus dem Tierheim, aber ich habe gesagt, den muss ich erziehen. Und er hatte einen starken Willen. Der Hund hieß Lady, aber ich habe gemerkt, Lady, ich bin der Chef und ich trainiere. Jeden Tag, wenn ich von Arbeit kam, habe ich mir eine Viertelstunde, Minimum eine Viertelstunde Zeit genommen, mit dem Hund zu trainieren. Denn der wollte seinen Willen durchsetzen. Und er musste lernen, was mein Wille ist. Ja? Wir hatten eine schöne Couch und einen Couchsessel und da saß ich immer. Und sobald ich aufgestanden bin, saß Lady da. Und wenn Lady da saß, dachte Lady, das ist meiner. Dann hat der Thomas Lady gezeigt, dass Hunde auch fliegen können. Und zwar durchs Wohnzimmer. Und das öfters. Der Hund hat öfters mal gepfienst, geweint. Er hatte auch mal ein bisschen Beinweh, weil der Onkel ihn getreten hat. Aber irgendwann hat der Hund begriffen, das läuft nicht nach seinem Ding. Und wenn es bei uns geklingelt hat an der Türe, das Schlimmste, was du haben kannst als Hundebesitzer, ist, wenn der Hund als erstes an die Türe rennt. Weil da hat der Hund null Erziehung. Und ich habe es mit Lady, habe ich auch so gehabt am Anfang. Und dann, wenn es geklingelt hat, der Hund hoch, Lady, hoch, Ohren, guckt mich an und ich, nein. Lady wieder runter, ich an die Türe, alles erledigt, wieder rein. Lady. Und das nennt man Erziehung. Und dann gibt es so Hunde, wie bei ganz vorne, die ersten zwei, das sind so Angstbeißer. Die beißen alles im Voraus, bevor sie angegriffen werden. Dann gibt es die Hunde, die immer ziehen, die keinen Bock auf die Leine haben. Wisst ihr, und so ein bisschen ist unsere Seele so. Kennt ihr so Menschen, die immer anderen sofort angreifen, damit sie nicht angegriffen werden? Es sind Angstbeißer. Dann gibt es Leute, die haben so eine Seele, die zieht immer in irgendeine Richtung und ich hoffe, Jesus läuft hinterher mit der Leine. Jesus läuft eine Weile hinterher mit der Leine, aber dann drückt er auf Stopp. Und dann macht es kurz. Kennt ihr die Hunde? Die kannst du ganz oft beobachten, wo die Leine bremst. Und der Hund ist, wenn er es nicht rafft, wenn es ein dummer Hund ist, da zieht er ewig weiter. Der hängt sich fast auf. Und manchmal hörst du auch die Hunde, wie sie dann hecheln, weil sie fast ersticken. Und manchmal ist auch die Seele so in die Richtung. Aber wenn der Hund gelernt hat, was das Herrchen will und weiß, was er darf und nicht darf, wird das Leben für den Hund schön. Und auch fürs Herrchen. Und das ist der Prozess, wo Gott mit uns durch muss. Er muss uns an die Leine nehmen. Er muss uns lernen, dass wir einen Herrn haben. Wenn wir einen Herrn haben, heißt es, dass wir nicht mehr alles tun und lassen dürfen, wo wir geradezu Lust haben oder wie unser vormaliges Straßenhundeleben uns alles erlaubt hat. Die Frage ist, wollen wir noch ein Straßenköder sein oder wollen wir ein Herrchen haben? Beides geht nicht. Verstanden? Jetzt merkt ihr schon diese Konflikte, die manche Christen haben. Ja, aber ich habe das immer so gemacht, aber das geht jetzt halt nicht mehr. Aber ich war schon immer so forsch, das geht jetzt nicht mehr. Ich war schon immer so verletzend, ja, das geht jetzt nicht mehr. Warum? Weil wir einen Herrn haben, der uns führt und leitet und uns zeigt, wo es lang geht. Ist das wichtig für unser Leben? Hebräer 10, oder warte mal, wir starten weiter vorne. Ihr wisst ja, dass Gott auch eine Seele hat, oder? Und ihr wisst, dass Jesus eine Seele hat, das schauen wir uns heute an. Und wenn unsere Seele erstmal in die Unterordnung gekommen ist, Unterordnung, das ist für manche ein schwieriges Wort. Die wollen sich nicht unterordnen. Ich ordne mich nirgends unter, ich habe auch den Heiligen Geist. Das Komische ist, dass der Heilige Geist sich dem Vater unterordnet. und dass Jesus sich dem Heiligen Geist unterordnet. Das Reich Gottes ist ein Gott der Ordnung und nicht ein Ort des Chaos. Interessant, gell? Manche Evangelisten werden von Leuten angegriffen, ja, weil sie so eine strikte Lehre sagen. Aber wisst ihr, die strikteste Lehre ist im Himmel. Einlass gibt es nur für geladene Gäste, nicht für jedermann. Gott hat im Himmel ganz strikte Einlassordnungen. Und wenn wir hier auf Erden meinen, wir können hier auch alles machen, wird schwierig, gell? Und wenn dann unsere Seele irgendwann mal, und jetzt steige jetzt mal ein, du warst schon Straßenköder, bist jetzt schon ein Jahr mit deinem Herrn unterwegs und du hast gemerkt, das darf ich nicht. Ich darf die Ohren spitzen, wenn es klingelt, ich darf wachsam sein, aber ich gehe nicht als erstes an die Türe. Einfach nur banale Beispiele jetzt, aber dass wir merken, wenn wir das gelernt haben, geht es dem Hund gut. Der Hund wird nicht geschimpft, der Hund ist entspannt, der Hund muss nicht beißen, er muss nicht aggro sein. Ich habe meine Lady so trainiert, sie darf niemand anknurren, niemand beißen. War nicht immer ganz leicht, aber es hat funktioniert. Und manchmal habe ich zu gesagt, Lady, und habe ich so den Finger gehoben, sag, jetzt kommt er. Und dann fing sie an, das ist so eine Mischung gewesen zwischen Schäferhund und afrikanischen Benjini, heißt die Rasse. Die ist aus Afrika, die bellen nie, weil die bellen nur, wenn Löwen kommen, um das Dorf zu warnen. So, der Hund hat nie gebellt. Und er musste sich erst mal warm bellen, wie so ein alter Diesel. So vorglühen. Wie so ein alter Traktor, bis der lief. Und hat immer angefangen zu bellen. So. Und irgendwann war sie dann warm, da konnte sie richtig bellen. Das war schon lustig, ja. Aber sie wusste, wenn der Papa den Finger hebt, dann ist Attenzione, dann ist Alarm. Dann war der Hund, da wusste er, jetzt muss er scharf sein. Und das hat sie auch gemacht. Und das habe ich geliebt. Und ich glaube, Gott liebt es auch, dass wir scharf werden, wenn es dran ist. Und zwar gegen den Feind, nicht gegen Menschen. Ja? Oder dass wir dann wirklich uns zurückziehen, wenn der Heilige Geist zuerst an die Türe will. Oder der Vater zuerst an die Türe. Amen. Halleluja. So, der Vater liebt unsere Seele. Das ist mal ganz wichtig. Kam vielleicht letzte Woche ein bisschen zu kurz, aber der Vater liebt unsere Seele. Er liebt unsere Seele. Aber letzte Woche wollte ich den Fokus erstmal drauf auf die Erziehung des Hündchens legen, bevor wir das Hündchen auf den Schoß nehmen. Soweit verstanden? Weil wenn das Hündchen nicht erzogen ist und wird dauernd auf den Schoß genommen vom ersten Tag, ändert sich an dem Hündchen wie viel? Nichts. Ganz im Gegenteil. Das fängt dann an, dich anzuknurren, weil es denkt, das ist mein Sessel. Ja? Es liegt einfach in der Sache. So ist es einfach. Okay, es gibt Faktoren, die das beeinflussen. Unser Wille, unsere Mitarbeit, Zeit, die nie mehr kommt. Ich empfehle euch die Goldmünzenpredigt vom 8.5.22, Nummer 561. Da habe ich euch die Seele gezeigt wie eine Goldmünze. Nochmal zur Erinnerung. Eine Goldmünze, wenn die gegossen wird, ist die perfekt, die ist schön, die ist wunderbar und so ähnlich kommt ein Baby auf die Welt. Das Beispiel hinkt ein bisschen, es hat die Sünde von Adam in sich. Aber durch die Welt wird diese Goldmünze, da kommen Umstände, da werden Löcher reingeschossen, da wird angefressen, da wird geklaut, da wird weggezwickt. Ja, es gibt viele Münzen aus dem Mittelalter oder aus der Antike, da fehlt ein Stück. Warum? Weil die Leute was weggezwickt haben, geklaut haben sozusagen. Und manche Seelen sehen so aus. Und Gott möchte das wieder einschmelzen und es so heilen, so gut es eben geht in dieser Erdenzeit. Und dafür schauen wir uns heute einige Bibelstellen an. Und wir fangen an mit Hebräer 10, ab Vers 39 in Luther. Hebräer 10, ab Vers 39 in Luther haben wir uns schon oft angeguckt. Und da heißt es, wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Wenn man die Seele erretten muss, ist es ein Prozess, nicht eine einmalige Sache. Wichtig zu verstehen. Deine Seele ist im ständigen Errettungsprozess. So wie meine Lady, immer wenn es geklingelt hat, mich angeguckt hat, darf ich heute? Nein, ist immer noch nein. Verstanden? So ist auch immer noch bei uns ein Veränderungsprozess der Errettung durch die Waschung im Wasserbad des Wortes, durch Umstände, durch Herausforderungen. Und das meiste lernt die Seele durch Schmerz, leider. Aber das schauen wir uns noch an. Aber es ist ein guter Schmerz. Jeder Schmerz, der für Gott ist, ist ein guter Schmerz und da kommt gute Frucht dabei heraus. Ihr könnt die Bibel von Anfang bis zum Ende nehmen und sucht mir eine einzige Person raus, die ein Mann oder eine Frau Gottes war in der Bibel, vom Anfang bis zum Ende, wo du liest und er hatte ein wunderschönes Leben vom Anfang bis zum Ende. Wenn du den findest, zeig mir den. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne sie nicht. Die sind alle durch den schlimmsten Schmerz durch. Ob das Josef war, der von seinen Brüdern verkauft wurde. Ob das König David war, wo sein Sohn sich gegen ihn wandte und er hat Jerusalem verlassen. Und. Es ist endlos. Die Geschichte ist endlos. Aber am Ende ist es immer, oder meistens muss ich sagen, hat es gut geendet, wenn die Leute bei Gott blieben. Wenn sie bereit waren, durch diesen Prozess zu gehen. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen. Das ist, was das Hündchen dir sagt. Das guckt dich drollig an und sagt, lass mich doch auch mal an die Tür. Und einmal möchte ich den Briefträger beißen. Nur einmal. Ich will einmal nur erleben, wie das ist, wenn ich so an seinem Höschen hänge. Und du sagst, nein, das ist nicht dran. Und deine Seele wird immer wieder bis zum Schluss versuchen, die Herrschaft zurückzugewinnen. Und da musst du standhaft bleiben. Okay? Das ist wichtig, dass wir das begriffen haben. Sondern solche, die glauben. Und durch den Glauben oder mit dem Glauben ändert sich der Wille, Verstand und Gefühle. Das haben wir letzte Woche angeschaut, intensivst angeschaut. Dass der Glauben dich festhält und den Wille und Verstand, Gefühle reinigt, Stück für Stück. Denn wenn ihr euch erinnert, letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass dein Wille und dein Verstand und die Gefühle oft gegen das Wort Gottes sind. Manchmal, wenn du im Verstand bist und Gott dir irgendwas sagt, macht es überhaupt keinen Sinn. Aber aus dem Glauben heraus macht es Sinn. Und nur mit dem Glauben macht es Sinn. Mose steht am Meer, hinter sich die Armee des Pharaos, die sie abschlachten wollen, vor ihm das Meer. Ein Volk von 1 Million Menschen sagen, Mose, mach was. Dann hast du ein Problem. Dein Verstand sagt, das war's. Dein Wille, ich möchte nicht hier sein. Deine Emotionen, warum ich? Kennt ihr das, oder? Ist normal, ist ein normaler Prozess. Und Gott sagt, hebe deinen Stab hoch. Ein Stück Holz hochheben. Der Verstand sagt, pff. Aber dieses Stück Holz ist das Symbol für das Wort Gottes. Es war das Symbol für Jesus. Es war ein Hirtenstab. Wer ist der Hirte? Jesus. Und er war oben gebogen, dass wenn ein Schaf ins Gebüsch fiel, ging der Hirte hin und hat ihn mit dem runden Teil um den Haxen hinten und den Lauf und hat das Schaf wieder rausgezogen. Das Wort Gottes, er betet es im Psalm 23, dein Stecken und Stab trösten mich. Ein Stück Holz kann dich nicht trösten. Es macht keinen Sinn. Aber es war ein Symbol für Jesus. Er erhob das Wort Gottes über dem Problem. Er sagte, Jesus ist größer als das Problem und das Meer musste sich teilen. Macht in den Emotionen keinen Sinn. Macht im Verstand keinen Sinn. Und dein Wille wäre da nie draufgekommen. Verstanden, wie das funktioniert im Reich Gottes? Deswegen ist es ein ständiger Kampf zwischen der Seele und dem Geist. Und die Seele darf aber immer mehr in die Unterordnung des Geistes kommen. Und dann funktioniert das Ganze. Dann wird es eine Einheit. Dann wird es ein Team. Jesus hat eine Seele, die komplett sich untergeordnet hat. Die total tat, was dem Vater gefiel. Und auch wir haben eine Seele und wir sollen nicht zurückweichen. Weder vor den Herausforderungen, noch von den Verletzungen, noch vom Feind, noch weil wir faul oder müd sind oder sagen, ah, das bringt doch alles nichts. Das ist Zurückweichen. Da ist Verdammnis drauf. Wir brauchen keine Verdammnis. Wir sind solche, die glauben und die Seele retten. Die glauben und die Seele retten, die glauben und die Seele retten, die glauben und die Seele retten. Das ist ein permanenter Prozess und den nimmt uns leider niemand ab. Oder ist es vielleicht gut, dass es uns niemand abnimmt? Ich weiß nicht, ob du jemand möchtest, der deinen Wille, Verstand und Gefühle verändern möchte. Ich möchte es nicht. Es gibt immer Menschen, die möchten, dass du so bist, wie sie sind oder wie sie dich gerne hätten. Das nennt man Manipulation. Gott macht es auch nicht. Gott manipuliert dich nicht. Gott macht dir ein Angebot der Liebe, der Heilung, des Wortes Gottes und sagt dir, nimm das Wort Gottes und arbeite damit und reinige deine Seele. Das ist ein täglicher Prozess. So, Psalm 146, 1. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist das Beste, was du deiner Seele jeden Tag sagen kannst. Seele, lobe den Herrn. Es gibt Herausforderungen, es gibt Enttäuschungen, die haben wir immer wieder. Oder es gibt Dinge, die uns nerven, die uns provozieren, die uns vielleicht sogar zornig machen. Und dann kannst du deiner Seele sagen, komm, lob den Herrn. Oh, ist die gleich dabei. Anfangs nicht, aber irgendwann merkt sie, das ist gut für mich. Ja? Wie das Hündchen, ja? Wenn du das Hündchen hast und es will nicht an der Leine laufen und du sagst, ja, dann soll es halt machen, was es will. Dann wird es irgendwann auf die Straße rennen und wenn der 40-Tonner kommt, ist es ungesund für das Hündchen. Manchmal überfährt unsere Seele einen 40-Tonner. Oder wir haben uns so gefühlt. Das passiert nur, wenn wir weg vom Herrn sind, nicht wenn wir nah beim Herrn sind. Wenn wir nah beim Herrn des Hündchens sind, ich bleibe mal bei dem Beispiel heute, ich hoffe, ihr fühlt euch nicht als Hunde nachher, aber ihr dürft mich anknurren. Sondern es hilft uns zu verstehen, um was es geht. Gott ist nicht gegen deine Seele. Wir sollten auch nicht gegen unsere Seele sein, aber wir sollten sie in die Unterordnung bringen. Vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal. Vielleicht denkst du auch, was erzählt er für ein Zeug. Aber es ist das Wort Gottes und ich möchte, dass ihr, die ihr schon lange da seid, frei werdet. Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele? Trübsal ist immer in der Seele, nie im Geist. Dein Geist ist nie betrübt. Ja, deine Seele ist betrübt. Deine Seele ist gewohnt, in Trübsal zu sein, in Selbstmitleid zu sein und sich da drin zu suhlen und so weiter. Und bist so unruhig in mir, wenn wir Unruhe verspüren, ist es oft in der Seele, weil wieder irgendwas am Laufen ist. Harre auf Gott, halt aus, schau auf Gott, ausharren, ihr kennt das Wort. Ausharren, auf Gott schauen, sagen, hey, nein, in Jesu Namen, nein. Gott ist da, er ist für mich. Denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Gott hilft dir. Wenn du deine Seele sagst, hey, was bist du so unruhig in mir, komm mal zur Ruhe. Du kannst es aber auch laufen lassen. Wunder dich nicht, wo ein Hund ist, da sind nachher ganz viele Hunde. Und das Gekläffe wird immer lauter. Bring deine Seele in die Zucht. Und das heißt am Anfang, dass du da sprichst und dass die Seele dann hört und Übereinstimmung kommt. Dass du mit deiner Seele sprichst, du Geist sprichst mit deiner Seele, du sprichst Befehle. Und dieser Befehl wird dann irgendwann ein Wille. Hör nicht der Seele zu. Die Seele ist ein Jammerlappen. Keinem geht es so schlimm wie deiner Seele. Keinem musst du durch so schlimme Zeiten wie deine Seele. Das kennen wir alle. Und viele Menschen gehen durch schlimme Zeiten. Das ist aber nicht der Punkt. Wir können zusammensitzen, uns treffen und du erzählst mir deine schlimme Zeit und ich erzähle dir meine schlimme Zeit. Wie werden wir auseinandergehen? Total happy. Nee, wir werden denken, das ist doch alles für ein A-Punkt-Punkt-Punkt hier auf Erden, furchtbar. Aber wenn wir unsere Seele befehlen und sagen, hey Seele, hör zu, so läuft der Hase und nicht anders, ja, dann funktioniert es Stück für Stück. Es ist wie ein Rausarbeiten aus einem Loch, wo du Stück für Stück in die Wand eine Stufe reinhaust und noch eine und noch eine und immer, ja, wo du langsam dich rausarbeitest aus diesem Zustand. Psalm 143, 3. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere wie die, die lange schon tot sind. Der Feind liebt es, deine Seele zu verfolgen. Er liebt es, deine Seele zu verfolgen. Er ist es, der kommt und sagt, hey, tu es nochmal. Einmal ist kein Mal, wenn du es gemacht hast und merkst, boah, was habe ich jetzt wieder angestellt. Dann ist er der Erste, der sagt, und du willst sein. Interessant, gell? So gehen die meisten Ehen auseinander. Es fängt mit einem kleinen Stich an, der nicht bearbeitet wird, der nicht besprochen wird, der nicht vergeben wird, der nicht aufgearbeitet wird von diesem Paar. Und dann geht es weiter. Ja, dann steche ich auch mal zurück. Und dann geht es immer so weiter. Dann schlafen die drei Buchstaben ein, weil dann läuft ja nichts mehr. Und dann orientiert man sich woanders. Und wie es dann weitergeht, kennt ihr. Leute, passt da auf. Am Arbeitsplatz dasselbe. Du machst extra was, dein Chef sieht es nicht. Du machst wieder extra was, dein Chef sieht es nicht. Irgendwann sagt deine Seele, mach das doch nicht mehr extra. Der ist ja sowas von undankbar. Der sieht es ja nicht mal. Aber vielleicht hat er es gesehen und sagt nichts. Die meisten Vorgesetzten und Chefs sehen alles und sagen nichts. Reden ist Silber. Und dann kommt deine Seele an den Punkt, wo sie sagt, nee, mach ich nicht mehr. Und dann geht es bei der Seele aber weiter. Die sagt, ja, Werkzeug wegräumen, lass doch liegen. Schau mal, die anderen machen. Und so geht es immer weiter. Das sieht dein Chef aber auch. Und irgendwann wirst du dann ins Büro zitiert und dann sagt er, hey, was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht, du hast dich verändert. Hättest du gewartet, bis er an dem Punkt war, wo er sagt, komm mal rein, ich habe gesehen, hey, du machst viel extra, freu mich. Komm, kriegst eine Lohnerhöhung. Das ist alles möglich. Aber wenn wir uns in die andere Richtung entwickeln, wird es schwierig. Aber heute wollen wir schauen, dass unsere Seele wirklich zusammenarbeitet mit dem Herrn. Ich gebe euch jetzt ein paar Bibelstellen, um euch noch ein größeres Bild zu vermitteln. Und dann liegt es an uns. Es liegt immer an uns, wie weit wir mit unserem Hündchen arbeiten wollen oder ob das drollige Gesicht vom Hündchen uns jeden Morgen übernimmt. Und das drollige Gesicht von dem Hündchen will, was es will. Und die wissen genau, wie das geht. Und deine Seele weiß auch genau, wie sie dich kriegt. Du bist jetzt müde, du willst jetzt essen, du bist jetzt dies, du bist jetzt das. Aber wenn wir in diese Ordnung kommen, es ist so eine Kraft dahinter, wenn die Seele mit dir zusammen, mit deinem Geist, das will, was Jesus will. Da kommt eine Power raus. Das schauen wir uns alles noch an, so ein Stück weit. Ihr seid schon wieder extrem still. Bin ich zu schnell, zu kompliziert? Seid ihr noch bei mir? Gut, Halleluja, super. Also aufpassen, der Feind guckt immer, wo er dich irgendwo seelisch erwischen kann. Seelisch. Wir wissen, die Bibel sagt, der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis, nicht deiner Seele. Wir würden gern fühlen, dass Gott da ist. Wir würden ihn gern sehen, wir würden es gern spüren, wir würden es gern verstehen. Aber so arbeitet Gott nicht. Gott ist diese leise Stimme des Heiligen Geistes, die in deinen Geist spricht und du zuhörst oder eben nicht. Eins von beiden. Aber wir dürfen lernen, okay? Matthäus 26, 38. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus' Seele vor der Kreuzigung war betrübt bis an den Tod. Er spürte die Mächte der Finsternis. Er wusste, er muss ans Kreuz, um für die Menschheit zu sterben. Aber seine Seele ängstete sich. Also Angst ist immer in der Seele. Ja? Die meisten Auslöser für Depressionen, ihr wisst es, das ist in der Seele. Und das zuvor war Stolz, das Programm. Wenn jemand stolz wird und überheblich wird und denkt, er weiß alles, die anderen wissen nichts oder immer gegen Gott arbeitet, dann ist es Stolz. Stolz nimmt sich selbst wichtiger als das Wort Gottes. Es ist ein sehr gefährlicher Prozess. Auch für manche Männer und Frauen Gottes ist es ein ganz gefährlicher Prozess. Ich sage es hier immer wieder über die Jahre. Wissen bläht auf, Liebe baut auf. Ich bin auch durch den Prozess, wo ich so viel wusste und habe gedacht, boah, ich bin so viel schlauer als alle anderen, was ich alles weiß. Natürlich sagt es so niemand, aber du denkst es heimlich. Wenn einer kommt und wieder du erzählst was und er fragt, was ist denn das? Und du denkst, warum weißt du das nicht, du Dab? Ja, komm, sind wir ehrlich miteinander. Und irgendwann merkst du, es läuft ein Prozess in dir und wenn du da nicht Einhalt gebietest und sagst, hey, halt, ich überhebe mich gerade. Und dich wieder demütigst, wird Gott dich demütigen. Und es ist gut so. Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen gibt er Gnade. Und es ist besser, wenn wir uns selber demütigen, als dass Gott uns demütigen muss. Der Prozess kommt. Und er ist gut, weil Gott uns liebt. Es ist nichts Böses, es ist etwas Gutes. Ich habe euch erzählt, wo ich in Amerika war, die 3 Jahre in der Gemeinde und der Pastor Lee dort, so hieß der, war ein Familienbusiness, ähnlich wie hier. Und ich habe bei meiner prophetischen Gabe alles gesehen, was da schiefläuft. Und ich habe den ganzen Gemeindeschafen erzählt, was da schiefläuft. Und ich bin rausgefallen aus der Gnade, rausgefallen aus der Liebe und rausgefallen aus der Barmherzigkeit, rausgefallen aus der Vergebung. Und kurz vor knapp, bevor wir zurück sind, bin ich aufgewacht. Gott hat mich aufschlagen lassen am Boden. Und dann hat Gott mir 2 Jahre meine prophetische Gabe weggenommen. Ich habe nichts mehr gesehen, nichts mehr gespürt, nichts mehr erkannt. 2 Jahre lang. Und dann habe ich Gott um Vergebung gefleht. 2 Jahre lang. Und dann hat er zu mir gesagt, ich gebe sie dir zurück. Aber wenn du es noch einmal tust, ist sie für immer weg. Und ich weiß, wenn Gott ernst redet. Du darfst diese Gabe nicht missbrauchen. Und der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er wird dir niemals etwas zeigen, was deinen Bruder oder deine Schwester demütigt oder runterzieht. Niemals. Und wenn diese Dinge da sind, dann pass auf, das ist nicht mehr ARD und ZDF, das ist ein anderer Funk, der da funkt. Ich war in dieser Zeit, 2 Jahre oder so, war ich vollkommen überzeugt, ich muss die ganze Gemeinde warnen vom Pastor Lee. Ich habe in den 35 Jahren, wo ich jetzt zurück bin, ihn 3 oder 4 per E-Mail kontaktiert, um ihn um Vergebung zu bitten, weil es mir ein Anliegen war. Das letzte Mal Anfang diesen Jahres und ich habe jetzt festgestellt, dass er vor 2 Jahren gestorben ist. Er wollte mir nicht vergeben oder keine Lust gehabt. Es ist seine Baustelle. Aber ich habe gespürt, ich will mit ihm in Vergebung. Ich möchte ihm sagen, es tut mir so leid, ich war damals falsch. Ich war jung, ich war dumm, ich war eifrig, aber ich hatte die Liebe nicht mehr. Was ist besser? in der Liebe zu wandeln und sich auch mal übervorteilen zu lassen oder die Weisheit zu haben und alles zu wissen, aber die Liebe nicht mehr, Leute. Der Teufel ist raffiniert, er kommt zu dir, er zeigt dir die Fehler der anderen, er zeigt dir diese Dinge der anderen. Und du musst jetzt sortieren, ist Gott ein Gentleman? Nochmal, das habe ich letzte Woche gesagt. What would Jesus do? Was würde Jesus tun in der Situation? Würde er auch jemand bloßstellen? Würde er auch so handeln? Ich habe viel von François Baudis gelernt, ein Prophet aus Südafrika. Ich habe viel, bestimmt 80% von ihm gelernt. Und er hat auf der ganzen Welt gedient, über Jahrzehnte. Und er hat Sachen gesagt, er wusste, da sitzt ein Mann mit dem roten T-Shirt und er geht fremd. Und der Heilige Geist hat es ihm gezeigt, wann, wo, wie, was, mit Details. Und er sagt zu ihm, du im roten T-Shirt, komm mal vor. Und hat er zum Techniker gesagt, schalt mein Mikro aus. Und hat er vorne mit ihm gesprochen und der Mann fängt an zu weinen und bricht zusammen. Und sie haben beide, sind miteinander in die Buße. Du kannst aber auch von der Bühne runter sagen, du da im roten T-Shirt, ich weiß genau, was du machst, der Herr hat es mir gerade gezeigt, du Ehebrecher, du Sünder. Glaubt ihr, dass Gott sagt, Halleluja, gut gemacht? Du hättest den Mann zerstört. Du hättest die Ehe zerstört, du. Nicht Gott, du. Du hättest die Ehe zerstört, du hättest seine Position in der Gemeinde zerstört. Hinterher kam sogar raus, dass er Pastor war. Darum geht es nicht. Es geht darum, hören wir darauf, was der Heilige Geist sagt. Und du musst dich immer fragen, wenn du eine Information bekommst, ist die mit Liebe oder ist die ohne Liebe? Und es ist so leicht, ich bin so oft in meinem Leben drauf reingefallen, habe Leuten gesagt, weil ich dachte, die müssen das doch jetzt hören. Und es war ohne Liebe und ich habe mich schlecht gefühlt danach. Weil der Heilige Geist ist ein Gentleman, er gibt viel Raum zur Buße, er lässt viel Zeit. Ihr wisst, mein Lieblingsbeispiel ist Judas Ischariot. Ein Mann, der das Geld liebte. Ein Mann, der das Geld liebte, es war offensichtlich, dass er das Geld liebte. Er liebte das Geld mehr als Jesus. Alle Jünger nannten Jesus Meister. Judas nannte ihn Rabbi. Ist interessant. Schon bei manchen Ansprachen hörst du schon raus, dass einer ferne ist, nicht nah. Ist interessant, oder? Wenn dich jemand Herr Bauer nennt anstatt Thomas, dann weißt du, da ist eine Distanz. Der will dir nicht nah sein. Und ich habe mich so oft gefragt, warum lässt Jesus den die Kasse machen, der das Geld liebt? Warum? Ich hätte es nicht gemacht. Wenn ich einen Verein hätte, würde ich doch dem, wo ich weiß, der bescheißt ständig und stiehlt und tut was weg für sich, dem würde ich doch nicht die Kasse anvertrauen. Du? Aber Jesus tat genau das Gegenteil. Er gab ihm die Kasse. Und er hatte 3 Jahre lang Gnadenzeit, 3 Jahre, die er mit Jesus wandelte, um sein Herz zu ändern und die Liebe zum Geld loszulassen und auszutauschen mit der Liebe zum Herrn. Und am Abendmahl, sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und das ist für mich eine der Geschichten, die mich am meisten berührt. Alle fragen, wer ist es? Die kamen nicht mal auf die Idee, es könnte Judas Ischariot sein. Warum? Weil Jesus ihn nie anders behandelte wie die anderen. Leute, das ist wahre Liebe. Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage wäre. Ich weiß es nicht, ich bin ehrlich. Ich weiß es nicht, ob ich es könnte. Aber jemand so in der Liebe zu behandeln, obwohl ich weiß, Jesus wusste, er stiehlt. Wie er sich aufregte als ein Jahreslohn an Öl. Was ist denn ein Durchschnittsjahreslohn in Deutschland? 30.000? 50? Keine Ahnung, egal. Sag mal 50.000. Ein kleines Fläschchen Öl, was 50.000 Euro wert ist. Und es gießt jemand auf Jesus. Und was macht er? Hey, das hätte man verkaufen können und den Armen geben. Ich bin einer der Armen, war sein Gedanke. 45 für mich, 5 für die Armen. Versteht ihr, was ich sagen will? Und da kommen so viele Dinge ans Licht. Jesus ist voller Gnade und Erbarmen. Und das Interessante bei der Gnade ist immer, dass ich mich aufrege, wenn Jesus anderen Gnade gibt. Ich denke immer, jetzt muss doch mal eingreifen. Aber wenn ich Mist gebaut habe, oh Herr, deine Gnade währet ewig. Herr, oh, stimmt's? Gestern habe ich ein Video gesehen von England, wo die Moslems auf der Straße stehen und schreien, die Scharia für England, Scharia für England. Ja, was ist Scharia? Wenn du stiehlst, rechte Hand abpacken. Wenn du nicht Moslem werden willst, Kopf abschneiden. Das wollen die. Ich würde mich so gern mal dahinstellen und sie fragen, im Namen von Allah, wer hat von euch noch nicht gestohlen? Hand hoch. Dann fangen wir mit euch an. Ihr wollt doch die Scharia. Ich habe ein Beil dabei, ich habe ein Stück Holz, fangen wir heute an mit der Hand abhacken. Glaubt ihr, die würden das zugeben? Die wollen das Gericht immer für die anderen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Dass Leute, die hart sind, wollen immer das Gericht für die anderen. Aber wenn sie Gnade brauchen oder sie Mist gebaut haben, dann wollen sie Gnade haben. Du kannst nicht Gnade und Gericht haben. Du bist entweder ein Mensch der Gnade oder ein Mensch des Gerichts. Du verurteilst entweder ständig oder du gibst Gnade. Paulus schreibt, ich glaube den Korinthern, wo sie miteinander vor Gericht ziehen, vor ein weltliches Gericht. Er schreibt, ich habe solche Dinge gehört, die sind unglaublich. Ihr als Brüder und Schwestern zieht vor ein weltliches Gericht, um eure Brüder zu verklagen. Und dann sagt Paulus, warum ist es euch nicht lieber, dass ihr euch übervorteilen lasst, anstatt ihr euer Recht einfordert? Denk mal drüber nach, was das mit deinem Herz macht. Wenn dir irgendjemand was schuldig ist, ob in der Welt oder in der Gemeinde, irgendwas, und du kämpfst dafür, dass er dir das zurückgibt und du regst dich auf und du machst und tust. Oder du sagst, naja, er kann mir es eh nicht zurückgeben, komm, abgehakt, weg, weiter geht's. Versteht ihr, was ich meine? Was macht das mit deinem Herz? Es bewahrt dein Herz. Nochmal, wo Jesus sagt, halt auch die andere Backe hin. Wo ich das jahrelang nicht verstanden habe und Jesus sagt, Thomas, ich will es dir erklären. Der zweite Schlag auf die andere Backe ist nicht so schlimm für dich wie den Zorn, den du deinem Herzen freien Raum lässt. Ich habe einen Film gesehen, so ein kleiner schwarzer Mann mit grauen Haaren, der geht in Amerika durch den Todestrakt, in verschiedenen Gefängnissen, wo die Todeskandidaten sitzen, die auf ihre Hinrichtung warten. Ich habe es euch schon mal erzählt. Ich schaue mir gern solche Dinge an. Und er geht da rein ohne Angst. Das sind Mörder. Manche haben 10, 12 Leute umgebracht. Ich würde mich mit dem nicht in die Zelle begeben, außer wenn es Jesus mir sagt. Aber der ist nicht gläubig. Und dann komischerweise sind die offen und erzählen ihre Lebensgeschichte. Und dann jeder sagt, wenn ich nur die Uhr nochmal zurückdrehen könnte. Ich war dumm, ich bin zornig geworden. Der eine erschlägt den anderen beim Billardspielen, weil der das Billardspiel gewonnen hat. Und du denkst, ja, aber was macht Zorn? Was macht Zorn in diesem Herzen, in diesem Moment, wo diesen Zorn Raum lässt, passiert's? Und dann, wenn es passiert ist, ist es zu spät. Das Brutalste, was ich gesehen habe, war ein 14-jähriger Junge, der hat bei einer Oma geklingelt, wollte sein Taschengeld aufbessern, ob er einen Rasen mähen darf. Und er war schwarz, die Frau weiß und die war wahrscheinlich rassistisch, man weiß es nicht. Und die sagt zu ihm, du Rotzlöffel, verschwind, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und er regt sich auf, schubst die Oma ins Haus, geht rein, holt ein Küchenmesser und sticht da 30 Mal auf die ein. 14 Jahre alt. Hat 10 Mal lebenslänglich gekriegt. Und dann haben sie den interviewt, dann war der über 50. Sagte, ich kann heute gar nicht mehr nachvollziehen, wie ich als 14-Jähriger drauf war. Ich kenne nur die Zelle, ich kenne nur diese 3 oder 10 oder keine Ahnung wie viel Quadratmeter. Warst du schon mal richtig zornig? Ich habe schon einen abgestochen im Zorn. Messer rein im Bauch, Messer wieder raus. Ich weiß, wie das ist. Und ich gucke das Messer an, kein Blut. Und der Typ pisst sich in die Hose, war 2 Köpfe größer wie ich, Präsident vom anderen Rockerclub. Es war Gottes Bewahrung, sonst wäre ich heute nicht hier. Ich wäre heute auch im Knast oder keine Ahnung, wo ich wäre. Meine eigenen Jungs aus dem Club wollten mich raus. Wir haben gesagt, du bist ein Psychopath, verpiss dich. Und ich war so stoned und so high, ich wusste von der Aktion gar nichts mehr. Ich bin allein im Wald aufgewacht am nächsten Tag. Denk, wo sind die alle? Und dann kam ein Pressi, du fliegst sofort raus, du Arsch, das war unser Freund, du stichst den einfach ab, du bist noch nicht ganz sauber. Sei es der Tod? Nee, der lebt noch. Und dann haben sie mir alles erzählt und ich denke so, boah, Leute, das ist Gnade. Gnade, Gnade und nichts als Gnade. Amen. Gott sei Dank ging das Messer nicht rein. Gott sei Dank. Amen. Auch wenn du es noch nicht zugestochen hast, aber du hast in deinem Herzen schon manchmal zugestochen, stimmt's? Oder mit den Worten. Und das ist die Seele, wenn wir der freien Raum lassen, kommen solche Dinge bei raus. Nochmal, dein Herz ist verknüpft mit dem Geist. Aber wenn wir die Seele herrschen lassen, verbittert dein Herz. Dein Herz ist ein Filter, das habe ich euch schon oft erklärt. Als Mechaniker weiß ich, was ein Filter ist. Ein Filter ist das Wichtigste im Auto mit samt frischem Öl. Und dein Herz ist ein Filter. Und dein Blut ist das Öl in deinem Körper. Und dein Herz pumpt im Natürlichen dieses Blut durch deinen Körper und im Blut ist das Leben. Und dein Herz ist ein Filter. Ein gutes Herz filtert das Böse raus und sagt, komm, lass das mal gerade sein. Herr, ich vergebe ihm jetzt, ich bete. Und ein böses Herz macht aus der Mücke einen Elefanten. Wir müssen uns entscheiden, was für ein Herz wir wollen. Oder ob wir das neue Herz, was wir von Gott haben, wieder umformen wollen in das alte, bittere Herz. Ich möchte mein altes Herz nicht zurück. Du? Auf gar keinen Fall. Ich bleibe lieber in der Gnade und im Guten. Und Jesus sagt hier, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Er hatte Todesangst und sagt, bleibt hier und wacht mit mir. Was haben die Jünger gemacht? Sie sind eingeschlafen. Die sind eingeschlafen. Die verstanden den Ernst der Lage nicht. Und manchmal verstehen auch deine Freunde den Ernst der Lage nicht. Aber hoffentlich du. Es ist wichtig, dass du den Ernst der Lage verstehst, wie wichtig das für unser Leben ist. 1. Petrus 2, 25. Und da heißt es, denn ihr wart, Vergangenheitsform, wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Wer ist das? Jesus. Jesus ist ein Hirte und ein Bischof über deiner Seele. Oder ich sag mal so, er wär's gern. Darf er's? Oder hast du, wenn du das Halsband spürst und die Leine, macht es dich aggro? Oder kannst du sagen, nö, es ist was Gutes. Das Herrchen bremst mich vor etwas, was ich noch gar nicht sehe. Hunde, die sehen einen anderen Hund auf der anderen Straßenseite. Oh, was wollen die? Rüber und schnüffeln. Und dann geht es nicht, wenn das Herrchen bremst an der Leine. Und es ist gut, weil das Herrchen weiß, die Straße ist gefährlich, da gehen wir jetzt nicht rüber. Und ich wünsche mir, dass ich an der Leine bin und dass ich mein Halsband lieb. Aber ich spüre manchmal auch, dass meine Seele sagt, ich will, was ich will. Meine Seele ist auch bockig und trotzig. Es wird zwar immer besser und ich bin heute an einem Punkt, wo ich sagen kann, so frei wie heute meine Seele ist, war sie noch nie. Es sind noch so kleine Nuancen da, aber ich freue mich, dass ich den Weg gehen darf und dass ich zu denen gehöre, die nicht zurückweichen. Amen. Hast du auch einen Hirten und einen Bischof? Du kannst dich eins machen mit diesem Hirten und Bischof und zu Hause beten und sagen, Herr, sei du zu 100% der Hirte und der Bischof über meiner Seele. Reinige meine Seele. David wusste schon, dass seine Seele gegen Gott ist. Der hatte noch nicht einen wiedergeborenen Geist. Er formulierte es so, Herr, erforsche mein tiefstes Inneres und prüfe, wie ich es meine und nimm weg, was dich nicht meint. Das ist die höchste Erlaubnis, die du dem Vater geben kannst. Eigentlich hast du sie schon bei deiner Bekehrung gegeben, aber der Vater ist ein Gentleman. Erlaubst du dem Vater zu sagen, sagst du heute Morgen, hey, Papa, durchforsch mich. Was ist da alles in mir? Ist das gut, ist das schlecht, ist das von der Quelle Jesus oder von der Quelle Teufel? Andere Quellen gibt es nicht. Menschen denken immer, es kommt irgendwo anders her. Nein, diesen beiden Quellen bestimmen alles. Okay, Psalm 103, 22. Psalm 103, 22. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Zum zweiten Mal die Aufforderung. Nochmal. Wenn du deiner Seele sagst, lobe den Herrn, meine Seele, ist eine Aufforderung. Die Aufforderung wird zu einem Befehl und der Befehl muss zum Willen werden. Das ist ein guter Prozess. Ich habe euch die Geschichte erzählt, wo ich zur Bundeswehr musste, obwohl ich nicht unbedingt wollte und überall angeeckt bin, weil ich mir habe nichts sagen lassen, weil ich total rebellisch war. Ich war schon Christ, ich war voller Wissen, aber wenig Weisheit. Ich habe erst spät gemerkt, es ist besser, mal einen Befehl auszuführen und dann alleine zu diskutieren, wie immer mit dem Vorgesetzten zu diskutieren. Und er dann vor dir steht und beim Reden spuckt und du denkst, es regnet. Ich reiße Ihnen den Arsch auf bis zum Nordpol. Dann regnet es da rein. Und du stehst da und denkst, da regnet gar nichts rein und du machst es sowieso nicht. Und ich war dann noch so frech und habe gegrinst. Dann ist er noch energischer geworden. Zum Schluss kannte jeder den Fliegerbauer, gefreiter Bauer. Ich war berühmt in der Kaserne. Bis Jesus irgendwann mal, ja, Thomas, Thomas. Und dann hörte ich irgendwann eine Predigt und die hat mich umgehauen. Da sagte er, ein Pastor, sein Vater war Offizier beim Militär, aber er fing nicht mit dem Abi in der Offiziersschule an, er fing ganz unten an, als Gefreiter, hat sich hochgearbeitet. Mittlere Reife gemacht, dann Abi gemacht, studiert, bis er oben war. Und der hat zu ihm gesagt, der hat zu ihm einen Satz gesagt: Mein Sohn, merkt dir diesen Satz. Ich hatte leider keinen Vater, der mir diesen Satz sagte, aber ich habe dann einen himmlischen Vater gehabt, der mir durch diesen Pastor diesen Satz ausrichten ließ. Dieser Satz geht wie folgt: Merkt ihr den, schreib dir auf, mach dir ein Tattoo. Nur wer ein guter Befehlsempfänger war, wird ein guter Befehlsgeber. War Jesus ein guter Befehlsempfänger? Ist er heute ein guter Befehlsgeber? Die Bibel sagt im Hebräerbrief, glaube ich, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mit uns leiden könnte, sondern wir haben einen, der in allem gehorsam war und gelitten hat und uns verstehen kann. Jesus kann alles verstehen, der Vater kann alles verstehen. Mich hat mal eine Mutti beschimpft, die wollte vom Glauben und von Gott nichts wissen, weil ihr Kind gestorben war. Dann habe ich gesagt, Gott kann sie gut verstehen. Nein, kann er nicht. Hat er jemals ein Kind verloren? Sage ich, ja, sein Sohn am Kreuz. Natürlich kann Gott den Schmerz nachempfinden. Natürlich weiß er, wie das ist. Und natürlich hat der Teufel das Kind getötet. Ich habe wieder gestern ein Gespräch gehabt mit jemandem, war super interessant. Es ging um Krankheit. Ihr wisst es ja. Und dann habe ich gesagt, jede Krankheit ist illegal. Jede Krankheit ist illegal an einem wiedergeborenen Christen. Es gibt Ursachen für Krankheit. Manche Christen haben Rückenschmerzen, weil sie nicht vergeben wollen. Und vieles mehr. Oder manche sind immer zornig und wollen ihren Wille, die haben oft Magenschmerzen. Und da können wir endlos weitermachen. Aber eigentlich, vom Kreuz her ist alles bezahlt. Amen. Vom Kreuz her ist alles bezahlt. Und da ist auch jemand in der Familie krank sei, weißt du? Wenn Christen zu mir kommen und sagen, Gott hat mir die Krankheit gegeben, er will mir was zeigen. Mein Punkt 1, Gott hat keine Krankheit, deswegen kann er keine verteilen, aber egal. Gott verteilt keine Krankheiten. Aber ich frage sie dann, nimmst du Schmerzmittel? Ja, und wie? Ich halte es ja kaum aus. Ich muss sofort aufhören, du bist rebellisch. Wieso? Ja, wenn Gott dir die Krankheit gegeben hat, musst du sie genießen. Weil Gott will dir doch was lernen. Und wenn Gott dir was lernen will, musst du die Schmerzen genießen. Das ist doch eine Logik in sich, oder nicht? Wenn du Schmerzmittel nimmst, bist du rebellisch gegen die Krankheit, die Gott dir gegeben hat, um dir was zu zeigen, nach deinen eigenen Worten. Manche, die denken nichts zu Ende. Aber wisst ihr, das fühlt sich so gut an, wenn man die Schuld auf jemand anders schiebt. Manche sind finanziell am Ende und dann, ja, der ist schuld, der und die und Ihr kennt es ja. Gott kommt zu Adam, oder? Wer war's? Eva. Eva, was hast du gemacht? Die Schlange war's. Schlange, was hast du gemacht? Da ist keiner mehr. Ja, wir sind heute noch so. Wir zeigen immer mit dem Finger auf die anderen. Immer die anderen war's. Ich habe schon so viele Gespräche gehabt mit Ehepaaren, die sich scheiden lassen wollten. Na, ich sage, wir reden jetzt gar nicht lange, ich will auch gar nicht wissen und ich höre mir euren Mülleimer nicht an, ich schaue mir deinen Mülleimer nicht an und nicht deinen Mülleimer. Ich gebe euch jetzt einen Zettel und 10 Minuten Zeit, dann komme ich wieder rein. Du kriegst einen Zettel, du einen Zettel, ihr schreibt jetzt 10 Punkte auf, die ihr gut findet an dem anderen. Nach 10 Minuten komme ich rein, da sind die oft schon wieder am Knutschen und am, sei, was ist denn hier los? Ja, ja, wir haben festgestellt, das ist ja gar nicht so schlimm und ja, wir haben uns da aufgehängt und Sag ja, Arbeit erledigt, danke Heiliger Geist, nächster. Weil es nützt nichts, wenn ich ihre schlimme Geschichte anhöre oder seine schlimme Geschichte. Das ist ein endlos Ding. Da sitzen wir 30 Jahre noch da und die sind nicht fertig am Erzählen. Es gibt nur einen Punkt zurück, wo du in die Sackgasse reingefahren bist. Du kannst gegen alle Häuser fahren in der Sackgasse. Das Einzige, was dir hilft, zurück an den Punkt, wo du in die Sackgasse bist. Am besten nicht in Sackgassen fahren. Es gibt Leute, die wissen es besser. Es gibt auch lustige Videos auf YouTube, wo ein 40-Tonner zur Brücke hinfährt, da steht 3 Meter hoch, der ist aber 4 Meter hoch. Naja, rückwärts durch die ganze Stadt. Mir ist das mal passiert bei der Bundeswehr. Ich hatte 12 Tonnen Fliegerbomben drauf, Munition. Da darfst du in keine Stadt reinfahren. Du darfst auch nicht am Rastplatz anhalten, ist verboten, da wirst du belehrt und so weiter. Du musst immer an einem Parkplatz anfahren, einer muss immer mit den Waffen beim LKW bleiben, dass keiner die 500 Kilo Fliegerbombe wegträgt. Und ich musste auf ein Munitionsdepot fahren in Bayern und fuhr am Schild vorbei. Und dann ging es die Stadt runter und da war Gefahrgut gesperrt. Oh, noch Gefahrgut gesperrt, doppelt schlimm. Runter und ich komme unten an und es war eine T-Straße, Altstadt. So Häuser wie in Mannheim, so Sandsteinbau, ich werde es nie vergessen. komm runter, es geht nichts mehr. Es ging nichts mehr. Nicht mehr vor, nicht mehr zurück, nichts mehr ging. Und mein Kamerad, was machen wir denn jetzt? Sei am besten Scotty, beam mich ab. Ich wollte vor, zurück, es ging nichts mehr. Dann ging das Hubkonzert los. 50 Autos hupen, hinten, vorne, links, rechts, alles hupt. Und ich denke mir so, was machen wir jetzt? Dann habe ich die, die rechts standen, habe ich alle nach hinten geschickt. Raus mit der Kelle, weg, habe ich gesagt, hier ist die Woman, Abmarsch jetzt. Und ich bin dann aggressiv, ich war klitschnass geschwitzt. Dann konnte ich mit dem LKW vor, dann habe ich die hinten weggeschickt, dann sind wir hintergestoßen und dann wieder hoch ins Munddepot. Dann sagt der Oberfeld, ja, wo bleibt ihr denn? Ihr solltet doch schon vor 2 Stunden da sein. Nein, nicht fragen. Ja, warum seid ihr klitschnass? Oh, frag nicht. Ja, was seid denn ihr für welche? Frag nicht. Jetzt melde ich deinem Vorgesetzten. Nein, mir egal. Das ist nicht so schlimm wie das. Und ich habe gedacht, wenn jetzt einer die Polizei ruft, das wird teuer. Das wird richtig teuer. Das hätte damals schon einen Haufen Geld gekostet. Ich war nur am Dauerbeten. Jesus, hilf mir, Jesus. Und wenn du einmal lernst, hey, ich habe ein Schild überfahren mit Gefahrgut. Das ist im Geist dasselbe. Manchmal stellt Gott Schilder auf. Und wenn wir die überfahren, gefährlich. Gefährlich, gell, Semi Grand Canyon dieses Jahr? Grand Canyon ist so schön, du fährst oben entlang, an der Kante ist die Straße. Da stehen ein paar Büsche und dahinter geht es 400 Meter steil runter und noch weiter runter, bis zu 1600 Meter runter. Das siehst du von oben nicht. Und Gott hat mir immer gesagt, so ist es im Geist. Ich stelle da ein Stoppschild nach dem anderen auf und die Leute fahren und sagen, Stoppschild, warum? Da ist doch gar nichts. Und plötzlich merken sie, I am an Eagle. Fly, Robin, fly. Ich denke mir manchmal, so muss es Gott gehen im Geist. Er stellt Stoppschilder auf und sagt, halt, 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 da kommt eine Gefahr. Ja, da ist doch gar nichts, noch sehen wir es nicht. Merkt ihr wieder Wille, Verstand, Gefühle? Wille, Verstand, Gefühle, wenn das redet, kannst du Gott nicht zuhören. Du überstimmst Gott mit Wille, Verstand, Gefühle. Leute, das ist so gute Lehre. Wenn ich das schon vor vielen Jahren gewusst hätte, mein Leben wäre anders verlaufen, auch in der Bundeswehr. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Nur wer ein guter Befehlsempfänger war, wird ein guter Befehlsgeber. Und da fing ich an, bestimmte Schlachten anzuschauen. Von Napoleon, Cäsar, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Und das Interessante ist, vor allem der Vietnamkrieg war am übelsten. Da war das Durchschnittsalter 16, wissen viele nicht. Im Zweiten Weltkrieg, 19, im Zweiten Weltkrieg war es 26. Da gab es einen Berg, Hamburger Hill, ich habe es euch schon mal erzählt. Da war ein Offizier, der kam von der Offiziersschule. Wie viel bedeuten dem die Soldaten? Nichts. Weil er war ja gleich ganz oben. Er hat nie Befehle empfangen. Und er hat gesagt, wir erobern jetzt den Hügel. Und die haben gesagt, warum? Ja, weil. Weil ich Lust drauf habe, weil ich den cool finde. Ich möchte, dass da oben eine amerikanische Flagge weht. Dann haben die da eine Woche lang gekämpft. Fast 90% Verluste. Einfach so. Dann waren sie oben, dann waren sie 3 Tage oben. Dann kam ein Anruf. Ja, was macht ihr da oben? Ja, nix. Alle runter. Nach einer Woche alle runter. Und die, die überlebt haben, haben gesagt, für was haben wir die Scheiße gemacht? Für was haben wir den blöden Hügel erkämpft? Für nichts. Das kannst du in der ganzen Geschichte durchsehen. Und dann gibt es Generäle, die wissen, nein, wir umlaufen jetzt diesen Hügel. Der Hügel ist mir nicht so wichtig wie meine Männer. Er liebt seine Männer. Warum? Weil er mit den Männern im Dreck ist. Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die selber noch nie im Dreck waren. Wisst ihr, warum wir es gerade solche in der Bundesregierung haben? Das sind alles Leute. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir Leute, die kamen aus dem Krieg, die haben gesagt, nie wieder Krieg. Lasst uns dieses Land aufbauen. Lasst uns ein Grundgesetz schreiben mit Rechte für alle. Nie wieder Krieg. Stimmt's? Heute die Grünen, die immer auf die Fahnen geschrieben haben, wir sind die Antikriegspartei, die sind jetzt olivgrün. Die schreien Krieg und Waffen und noch mehr Waffen und alles rein in die Ukraine. Interessant, oder? Warum sind es so Leute? Da hat noch nie einer gearbeitet von denen. Im ganzen grünen Vorstand ist keiner dabei, der jemals auch nur 1 Stunde in seinem Leben gearbeitet hat. Solche Leute empfinden für dich und für mich überhaupt nichts. Null. Merkt jetzt, warum das so ist? Ist logisch. Und das ist verantwortungslos. Und manchmal ist es in den Gemeinden auch so. Mein Lieblingsbeispiel, Joel Osteen, größte Gemeinde in Amerika. Millionen von Einnahmen, Fancy-Dienst und alles. Aber den wirst du nie hören, von dem wirst du nie hören, dass du dich ändern musst. Wirst du von ihm nie hören, in keiner Botschaft. Gott liebt dich, du bist toll, wie du bist, bleib, wie du bist, mach weiter mit der Sünde, Gott drückt ein Auge zu und dann hast du noch ein zweites, wenn es noch schlimmer wird. Hat Gott jemals ein Auge zugedrückt? Hat Gott jemals weggeschaut von Sünde und gesagt, ist in Ordnung? Nein, das tut er nicht und das wird er niemals tun. Aber die Bude ist voll. Und was sagt die Bibel? Am Ende der Zeit, in der wir jetzt leben, am Ende der Zeit, vor 2000 Jahren geschrieben oder noch länger, werden die Leute sich Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, die ihnen genau das sagen, was sie hören wollen. Was, du bist ein Dieb? Naja, du bist halt so. Ja, weißt du, mein Papa war auch ein Dieb und mein Opa war ein Dieb. Wir sind halt so eine Diebesfamilie. Ja, du darfst so bleiben, wie du bist. Du darfst so sein. Das ist doch nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, dass du dich verändern musst. Es geht nicht mehr anders. Wenn du als Hündchen, als Straßenhündchen zum Herrn kommst, Jesus dich mit in den Palast nimmt, dann möchte er, dass du dich im Palast so benimmst, wie ein Palasthund sich benimmt und nicht ein Straßenköter. Um es mal bildlich zu sprechen. Das ist eine Herausforderung. Aber seine Liebe macht es, nicht seine Herde. Leute, und immer, wir bestimmen immer, wie lange es dauert. Jedes Kind bestimmt, wie lange die Erziehung dauert. Jedes Kind bestimmt, wie lange die Strafe dauert. Hast du ein bockiges, trotziges, widerspenstiges Kind, dauert alles sehr lange. Aber wenn es gute Eltern sind, bleiben sie am Ball, weil sie wissen, wir können jetzt nicht nachgeben. Wenn wir jetzt nachgeben, lernt das Kind eine falsche Lektion. Und Gott ist genauso. Gott lässt auch nicht nach. Gott sei Dank. Bist du dankbar dafür? Lukas 1,46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Ihre Seele erhebt den Herrn. Sie war so in der Freude und in der Dankbarkeit. Und sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn. Ist das nicht cool? Römer 2, Vers 9. Nochmal zur Erinnerung. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, über alle Seelen der Menschen, die das Böse tun. Zuerst den Juden und auch den Griechen. Zuerst den Juden, auch den Griechen. Also es ist ein Prozess, der kommt. Du denkst vielleicht, ah, der macht so viel Böses und der macht immer weiter und nichts passiert. Nee. Es kommt. Die haben keinen Frieden. Die haben keine Ruhe. Einer meiner Freunde war eingeladen zum Hells Angels Präsident. Einer der höchsten Hells Angels Präsidenten hier in Deutschland. Mit seinen zwei Bodyguards. Ich habe euch die Geschichte schon mal erzählt. Zwei solche Affen nebendran. Und dann hat er den eingeladen, er soll vorbeikommen. Und er hat schon gedacht, das habe ich falsch gemacht, was will der von mir? Das sind ja keine freundlichen Jungs. Und er ruft ihn rein in sein Büro und sagt seinen zwei Schrankwänden, die sollen mal rausgehen. Das waren die gar nicht gewöhnt, weil die mussten immer in seiner Nähe bleiben. Und dann sind die raus und dann sagt er zu ihm, ich muss mit dir alleine reden, kann dein Jesus was? Gute Frage, gell? Und dann fängt er an zu weinen wie ein kleines Kind und sagt, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt 60, ich kann dieses Leben nicht mehr länger führen. Leben auf der Überholspur, Drogen, Alkohol. Und er sagt, ich habe ständig Angst, dass ich erschossen werde. Ich habe ständig Angst, dass unter meinem Auto eine Bombe ist. Ich habe ständig Todesangst. Ich kann nicht mehr. Kann dein Jesus was? Glaubst du, dass das Zufälle sind? Von außen denkst du, hey, der hat sein Haus, mein Auto, mein Boot und seine Mädels und dies. Und von außen sieht es alles goldig aus. Aber innen drin war der ein Häufchen Elend. Ein Häufchen Elend, der sagt, ich kann das nur dir sagen. Ich kann das meinen Jungs nicht sagen. Wenn meine Jungs merken, dass ich Schwäche zeige, hauen die mich zusammen, weil ich bin dann kein Pressi mehr für die. Ich muss immer der harte Mann sein. So ist das System beim Feind. Bei Gott darfst du schwach sein. Sollst du schwach sein. Leute, ich möchte so nicht leben wie die. Ich bin froh, dass Gott mich da rausgeholt hat. Du auch? Egal wie dein Club heißt, in dem du warst, um es mal so zu sagen. So, 1. Petrus 4,19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen. Darum sollen die, die nach Gottes Willen leiden. Hast du zugehört? Nicht, wenn du leidest, weil du bockig, trotzig, zornig bist, sündigst, stiehlst, betrügst. Wenn du deswegen leidest, ist es deine Schuld. Ist dein Problem. Du leidest nicht für Gott. Und Gott kann dich da rausholen. Aber hier steht, wenn du nach Gottes Willen leidest. Wer hat alles nach Gottes Willen gelitten in der Bibel? Haben wir schon geklärt heute, oder? Ausnahmslos alle. Ausnahmslos alle. Ausnahmslos alle. Petrus, der Chefapostel. Es gibt ja immer das Alpha-Tierchen, das wisst ihr ja. Flugzeug stürzt ab, 30 Überlebende auf der Insel. Nach 5 Minuten weißt du, wer der Chef wird. Ist immer einer oder eine dabei, Alpha-Tierchen. So war Petrus. Petrus war Alphatierchen. Ganz oft, wenn irgendeine Frage ist, Petrus antwortet. Und Jesus hat ihm immer gezeigt, was los ist. Einmal sagt er, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und Petrus, stolz, der Hals immer länger. Und oh, hab das gesehen, Jungs, ich wieder. Der Petrus, tschakka, ich kann's. Dann haut er den nächsten Spruch raus und Jesus sagt, hinter mich, Satan. Oh. Da war aber ganz schnell wieder ganz unten. Von ganz oben nach ganz unten innerhalb einer Konversation. Warum? Petrus musste lernen, mal von sich wegzuschauen. Aber das war für ihn der schwierigste Prozess. Seine Seele war dominant. Er war ein Fischer. Er war ein Junge vom See. Er fischte. Die Jungs, die hatten Muskeln, die waren hart, die waren gegerbt. Das waren keine Conchita-Wurst mit gemachten Fingernägeln. Das waren Jungs von der Straße. Wenn du von denen eine gescheuert gekriegt hast, dann hast du eine gescheuert gekriegt. Wir waren mal mit den Rockern auf einer Party, da kam so ein Bauernsohn. Und dann sind wir da hingestanden und haben mit dem rumdiskutiert. Den batschen wir geschwind weg, ne? Ich war noch am Denken, batschen wir den weg, hol der aus mit der flachen Hand, batscht mir einer auf den Schädel. Ich habe einen Salto rückwärts über die Motorhaube gemacht, bin dann gelegen. Blackout. Der sah aber nicht aus wie ein Ochse, aber der war ein Ochse. Mit der flachen Hand. Batsch. Aber der war high, der war stoned. Nächsten Tag hat er sich bei mir entschuldigt. Ich sage, Dankeschön. Ja, ich soll eine Backerkatze. Oh Gott, zugeschwolle. Ich sage, das ist okay. Ja. Ja, und so einer war Petrus. Und was machen so Leute immer? Das sind immer die Ersten, die reden. Ich werde sterben für dich, Herr. Wenn wir uns groß machen, muss Jesus uns klein machen. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Muss das sein? Ja, wenn Gott jemand liebt, ja. Wenn Gott jemand nicht liebt, dann kann er es lassen. Aber er liebt halt alle. Ist das interessant? Ist das bei uns auch so? Wenn wir uns groß machen oder groß machen wollen? Leute, das fängt mit einem Gedanken an, wo du in einer Gruppe von Menschen bist und da ist irgendjemand dabei, das hatte ich neulich auch wieder, wo irgendwie blöd redet. Und du denkst, boah. Sobald du denkst, ist der blöd, denkst du, bin ich schlau. Das ist die logische Konsequenz. Sobald du denkst, der ist blöd, ich bin schlau, erhebst du dich über andere. Pass bloß auf, pass auf dein Herz auf. Amen. Wenn wir aber um Gottes Willen leiden, sollen wir ihm unsere Seele anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Ist das gut? Es waren noch ein paar Stellen, dann haben wir es geschafft. Ich gebe jetzt Gas. Markus 12,30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Wisst ihr, wie man das nennt? Einheit. Einheit macht erfolgreich. Einheit macht erfolgreich. Ist das nicht cool? Wisst ihr, die GSG 9 oder die KSK, die Spezialkräfte der Polizei, sind meistens 7 Mann. 3 links, 3 rechts, einer vorne. Die gehen rein wie eine Pfeilspitze. Und es ist egal, ob da 50 Mann stehen oder 100, die gewinnen. Weil die sind eins. Da verlässt sich einer auf den anderen, die sind trainiert. Du brauchst im Geist nicht viele. Du brauchst nicht viele, du brauchst eine Handvoll Leute, die zusammenhalten. Die Stuttgarter Hells Angels waren jahrelang 5, 6, 7 Mann. Und haben dort alles, so ziemlich alles kontrolliert. Wie war das möglich? Da gab es bestimmt andere Banden, die waren bestimmt 100 im Ghetto oder irgendwo. Da kommen ein paar raus, wenn du da rufst oder pfeifst. Aber trotzdem haben die jahrelang, jahrzehntelang alles unter ihrer Fuchtel gehabt. Warum? Weil die einen Ruf hatten, weil die zusammengehalten haben. Ich glaube, dass der Teufel weiß, wo Gruppen sind, die im Geist zusammenhalten. Wo Christen sind, die zusammenhalten. Der weiß das. Und er wird alles tun, das zu zerstören, weil die sind für ihn gefährlich. Nicht die Masse ist gefährlich, sondern die 7, die gelernt haben, wie im Pfeil wo reinzugehen. Und das ist, was ich oft sage, wenn Christen mir WhatsApp schicken aus der ganzen Welt, Bruder, kannst du mitbeten? Meine Schwiegermutter hat Bauchweh im großen Zeh. Und der Hamster hat Erkältung. Ja, klar, kann ich mitbeten, kein Thema. Aber ich habe keinen Bock da drauf. Wenn zwei, die kleinste Nummer, 2, sich eins machen, reicht bei Gott. 2, die glauben, reicht. Ist besser wie 2 Millionen, die zweifeln. Nur der Zweifel multipliziert sich, da passiert nichts. Aber der Glauben, 2, die sich eins machen, bewegen die Welt. Verändern die Welt. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Das nennt man Einheit. Der Teufel weiß das. Der Teufel weiß das. Okay, 1. Samuel 2,35. Ich aber will, damit ist der Vater gemeint, mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Nochmal, der Vater hat ein Herz und eine Seele, so wie wir vorhin gelesen haben, dass Jesus seine Seele betrübt war. Ich will euch das nur mitgeben, damit es zur Vollständigkeit, damit ihr das wisst und auch wenn jemand fragt, dann könnt ihr antworten. So, und diese Person war heilig vor dem Vater. Der Vater hat sich das raus erwählt und hat durch sein Herz und durch seine Seele gesagt, das will ich haben. Jakobus 1,21. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen oder zu heilen oder gesund zu machen. Nochmal. Darum legt ab alle Unsauberkeit und Bosheit. Was steht Heilung und dem Wort Gottes entgegen? Unsauberkeit und Bosheit. Dann kann das Wort Gottes nicht so wirken, wie es soll. Aber Gott möchte, dass wir, nicht Bärbel macht es für mich. Ich muss es machen. Ich muss meine Unsauberkeit und Bosheit ablegen, Gott geben, mich reinigen lassen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Und dann, erst dann kann ich das Wort mit Sanftmut annehmen. Weil Unsauberkeit und Bosheit immer Zorn hervorbringt. Und Zorn ist das Gegenteil von Sanftmut. Und wir sollen es sanftmütig annehmen, was in uns gepflanzt ist und Kraft hat. Dieses Wort hat Kraft. Kraft. Es ist nicht kraftlos, es hat Kraft. Für mich. Für mich. Denn das ist nicht egoistisch, sondern es ist total nach dem Wort Gottes. Meine Seele zu erretten, selig zu machen, meine Seele zu reinigen. Das Wort Gottes. Amen. Du kannst zu mir nachher kommen und sagen, Thomas, leg die Hand auf mich und bet für mich. Kann ich machen. Ist gut. Ist nicht verkehrt. Du kannst nächsten Sonntag kommen und sagen, Thomas, leg die Hand auf mich. Ich kann mir die Hand abpacken und dir mit Atomkleber auf den Kopf kleben, damit du sie permanent bei dir hast, damit die Salbung dich nicht verlässt. Wird's besser? Nein. Das Wort Gottes hat die Kraft, nicht meine Hand.
Amen.
Verstanden? Aber seht ihr immer diese Christen, die so programmiert werden in bestimmten Gemeinden und in bestimmten Denominationen, die sind die Jäger der verlorenen Salbung. Sie gehen von Konferenz zu Konferenz, von Prediger zu Prediger, von Gastsprecher zu Gastsprecher. Kannst du mir die Hände auflegen? Kannst du mir die Hände auflegen? Hast du noch ein Wort? Hast du noch ein Wort? Lies doch mal das Wort. Amen. Du kannst rausgehen und 50 Leute fragen, darf man da parken? Ja oder nein? Wie lange darf man da parken? Welche Fahrzeuge dürfen da parken? Lies doch mal die Parkverordnung, dann weißt du es. Da musst du nicht alle fragen. Da hat sowieso jeder eine andere Meinung. Ich denke, da darf man stehen bleiben. Der Nächste sagt, nee, nur wenn man hier wohnt. Der Nächste sagt, ja, nur 24 Stunden als Gast, glaube ich, so als Besucher, aber nicht länger. Du wirst 10 Meinungen haben. So interessant, oder? Also, wir legen Unsauberkeit und Bosheit ab. Jetzt gehen wir zu 1. Petrus 1,22. Noch 4 Bibelstellen haben wir es geschafft. Und da gibt es ja heute Essen hier. Brauchen wir keinen Stress haben. Habt ihr eure Seelen gereinigt? Das ist eine Frage. Im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe. Wo kommt der Bruderhass her? Aus der Seele. Seelischer Streit. Ich habe Recht. Nein, ich habe Recht. Nein, jeder hat das Recht auf meine Meinung. Das wird schwierig. Wer muss seine Seele reinigen? Das macht die Bärbel für mich. Aber nur so weit, wie ich es zulasse. Nee, das musst du selber machen. Du musst selber wahrhaftig werden vor Gott. Deine Seele reinigen, nicht dein Geist, nicht dein Herz. Hier steht Seele. Deine Seele reinigen im Gehorsam zur Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus. Vor Jesus wahrhaftig werden. Zu Jesus sagen, Herr, durchforsch mich. Wie meine ich's? Ist es wahrhaftig? Ist es ehrlich? Wo habe ich diese Meinung her? Wo habe ich diese Überzeugung her? Warum macht mich das noch aggressiv? Warum explodiere ich hier noch? Warum mag ich bestimmte Leute nicht? Das sind alles Prägungen, Erziehungen, Dinge aus früher, die mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben. Es gibt keine einzige Bibelstelle, wo steht, Jesus liebt die Weißen und hasst die Schwarzen. Jesus liebt den Fleiß der Chinesen und hasst die Eitelkeit der Japaner. Solche Sachen stehen im Wort nicht. All diese Trennungen bringen Spaltungen hervor, die der Teufel liebt. Der Teufel mag die Menschheit spalten. Mit was ist ihm völlig egal, Hauptsache es funktioniert. Hauptsache es funktioniert. Ist das nicht interessant? Und er findet immer welche. Ob der Adolf heißt aus Österreich oder der Erdogan aus der Türkei, wo er sagt, ihr Türken, ihr seid das auserwählte Volk, macht die Kurden platt. Ihr Deutschen seid das auserwählte Volk, macht die Juden platt. Kennen wir das Spiel? Gibt es das noch? Vor ein paar Jahren hat er zum Serben gesagt, macht die Bosnier platt. Findest immer einen. Findest immer. Es geht immer. Und wenn es nicht funktioniert, dann macht es in der Stadt. Die eine Gang bekämpft die andere, der eine Rockerclub bekämpft den Rockerclub. Das hat mich sowieso schon immer gestört bei den Rockern. Die reden immer von Brüderlichkeit und von Brotherhood und dann hauen sie sich gegenseitig ständig aufs Maul. Eigentlich müsstet ihr euch da freuen, wenn ihr einen anderen Rocker seht. Oh, ein Bruder wie ich. Nee. Der nimmt mir was weg von meinem Besitz. Die Stadt gehört mir. Wo steht denn das? Na, das habe ich bestimmt. Die Stadt gehört uns. My Hood, my Hood. Ja, ja. War wahrscheinlich mal gegen die Hut gelaufen. Er hat da oben einen kleinen Schaden ausgelöst. Okay, 1. Petrus 2,11. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Wir alle wissen, die Sünde ist am Anfang süß, danach bitter wie Wermut. Ist es so? Ja. Und wir haben Autorität, Vollmacht, wenn wir das wollen, den Dingen zu sagen, nein. Wie bei mir auf der Weihnachtsfeier vor 20 Jahren. Meine Kollegin sitzt neben mir und ich denke, habe ich ein Hündchen auf der Schoß? Ich gucke so runter und sie lächelt mich an und ihre Hand wandert immer weiter in die Mitte. Und ich so, halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Kennt ihr den noch? Hand weg. Ich so, ciao, Baby. Ja, dann bist du erstmal der Böse eine Weile, weil du hast ja ihren Stolz verletzt. Ne? Ich brauche ihren Stolz nicht. Und dann immer heimgehen, Frauchen erzählen, was war. Dann kann kein anderer kommen und sagen, stell dir mal vor, was ich gesehen habe. Ich habe genau gesehen, wo der die Hand war. Und die Bärbel dann, echt, oh. Und dann kommst du heim, Schatz, ist das wahr, ja. Und was macht Bärbel? Wenn du aber Bärbelchen sagst, was da genau war, dann sagt Bärbelchen zu der, die weiß, dass die Hand da war, weiß ich schon, hat mein Mann mir gesagt. Ich wollte doch jetzt die Bildzeitung sein, schade. Ich wollte dir die neuesten News mit. Nee, brauche ich nicht. Amen. Hab Weisheit. Sei immer einen Schritt schneller als der Teufel. Dann ist dein Leben einfacher. So, Hebräer 13, 17. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen. Das ist für uns alle sehr herausfordernd, gell? Denn sie wachen über eure Seelen. Hier geht es um geistige Lehrer, die Gott in dein Leben gegeben hat. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Ich bin froh, dass ich euch hier immer, über all die Jahre immer, ohne Ausnahme, mit allen Fehlern, die ich mache, und ich bin nicht vollkommen und perfekt, aber ich habe euch immer das Wort Gottes gegeben. Wenn jetzt Gott kommt und ich vor ihn treten muss, kann ich das mit Freimütigkeit tun. Ich habe euch immer weitergegeben, was er mir gesagt hat. Ich habe euch immer ins Wort Gottes geführt. Ich habe nie mich groß gemacht. Ich habe nie Thomas auf den Sockel gestellt. Ich habe euch immer gesagt, Christus ist die Lösung. Ich habe euch immer gesagt, ich bin nur der Lautsprecher, nicht die Musik. Die Musik ist Jesus. Folgt der Musik, nicht im Lautsprecher. Könnt ihr euch erinnern? Und hier heißt es so, und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Nicht gut für mich. Nicht gut für euch. Okay? Und die letzte Bibelstelle, Hebräer 4, 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch. Wenn das Wort Gottes in dein Leben kommt, es schneidet. Wenn du eine Predigt hörst, die Eierbobeier ist und du bist so toll und da darfst du bleiben, dann genießt es, aber das hat mit dem Wort Gottes nichts zu tun. Jesus hat jeden, der zu ihm kam, ganz klar auf den Kopf zugesagt, wo die Baustelle ist. Manche wollten das, andere sind weggelaufen, waren traurig. Er war immer knallhart, aber er war nicht böse, er war nicht überheblich oder hat sie irgendwie bloßgestellt. Das haben wir vorhin geklärt mit Judas. Aber wenn die kamen, hat er ihnen immer gesagt, wo die Baustelle ist. Immer. Und das ist gut. Und die Aufgabe des Wort Gottes ist wie ein Schwert, es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist. Warum muss das Wort Gottes Seele und Geist trennen? Weil die nicht zusammenpassen. Bis die Seele das Halsband und die Leine akzeptiert und das Härchen akzeptiert. Dann wird's gut, dann macht es Spaß für beide. Haben wir das heute verstanden in der Tiefe? Und das Wort Gottes trennt immer Seele und Geist. Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Auch da durchdringt manchmal ein Schwert das Herz. Man liest es oft im Wort, es durchdrang ein Schwert durch ihr Herz. Selbst bei den Pharisäern, als Jesus sie bloßstellte. Sie kamen, ihr wisst es, zeigen ihm ein Geldstück und sagen, hey, sollen wir Steuern zahlen? Sie wollten, dass Jesus sagt, gebt Steuern. Dann hätte er gesagt, oh, er ist ein Freund der Römer. Hätte er gesagt, zahlt keine Steuern, wären die Römer gekommen. Ich sage, oh, ein Aufrührer, der das Volk aufrührt, sie sollen keine Steuern zahlen. Was hat Jesus gemacht? Er hat sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Wessen Bildnis ist auf der Münze? Die des Kaisers. Dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Gott, was Gottes ist. Ist das cool für uns? Bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. So, nochmal, Gott meint es gut mit uns. Gott meint es absolut gut mit dir. Und er gibt uns Werkzeug in die Hand. Es ist wie beim Auto reparieren. Wenn die einen Schraubenschlüssel fehlt, geht es nicht mehr weiter. Aber Gott hat uns jedes Werkzeug gegeben im Geist, um jede Schraube zu lösen oder anzuziehen, je nachdem, was dran ist. Und ich glaube, heute Morgen sind wir tiefer hineingekommen. Nochmal, unsere Seele ist gut. Gott ist für unsere Seele. Er liebt unsere Seele. Er möchte, dass sie frei wird, damit sie in den Gehorsam kommt. Und ich möchte das auch. Möchtest du das auch? Dann nimm dir jetzt eine Minute in der stille Zeit, gib Gott Antwort, auch für die Leute, die im Internet zuhören. Mittlerweile haben wir weltweite Zuhörer. Nehmt euch diese Minute Zeit, still für euch in eurem Herzen. Gebt Gott Antwort auf die Botschaft. Jeder weiß, was in seiner Seele ist. Jeder weiß, wo die Baustelle ist. Jeder weiß, was er noch gerne tut an Sünde, an Boshaftigkeit. Und er ist dein Bischof und der Hirte deiner Seele. Er weiß eh alles. Du kannst ihm nichts Neues erzählen. Du kannst nur ehrlich werden, das ist alles. Wir haben gut geistlich gegessen, wir essen jetzt gleich im Natürlichen. Papa, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst, der da ist. Danke, dass du ein tiefes Werk tust in uns. Danke, dass du uns heute wieder gezeigt hast, wo die Baustelle ist. Herr, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist auch nicht immer gegen den Teufel, sondern manchmal liegt das Problem tief in uns verwurzelt, in unserem eigenen Willen, in unserem Verstand, in unseren Gefühlen. Danke, dass du uns mit allem frei machst. Du hast gesagt, du bist gekommen, um uns in die Freiheit zu führen. Danke, Jesus, dass das immer wieder passiert aufs Neue. Danke, dass wir die Fallen und die Lügen des Teufels erkennen dürfen. Danke, dass wir im Geist die Stoppschilder sehen dürfen, wo drauf steht, halt bis hierhin nicht weiter, sonst wird es gefährlich. Papa, danke, dass du alles ordnest. Du hast jedes Schaf lieb. Du kennst jedes einzelne Schaf. Papa, ich bin nicht richtig. Bärbel ist nicht richtig. Alle anderen sind nicht richtig. Du alleine bist richtig. Und bei dir ist die Wahrheit, bei dir ist die Wahrheit. Und du weißt, was die richtige Antwort ist. Wir meinen zu wissen, aber du weißt es. Und wir kommen heute Morgen zu dir und wir bitten dich zu sortieren, alles rauszusortieren, was dich nicht meint, alles aus der falschen Quelle rauszusortieren und unser Leben in Ordnung zu bringen. Danke, Jesus, dir ist nichts unmöglich. Dir ist nichts unmöglich. Aber ich weiß, vor 7 oder so Jahren haben wir hier die Frage von dir gehabt, wollt ihr alle Wahrheit? Und die ganze Gemeinde hat gerufen. Viele von denen, die damals gerufen haben, sind heute nicht mehr da. Aber die noch da sind und das ernst meinen, wir wollen die ganze Wahrheit. Aber ich will die ganze Wahrheit. Ich will so reif sein, so erwachsen sein, dass du mit mir alles besprechen kannst. Ich möchte nicht trotzig, bockig sein, kindisch sein, widerspenstig sein, besserwisserisch sein, klugscheißerisch sein. Ich möchte demütig sein und fest und tief verwurzelt in Christus Jesus. Und alles, was du zu mir sagst oder was in mein Leben kommt, soll durch das Herz gefiltert werden. Und ich bete, dass mein Herz ein sauberer, neuer Filter ist, der in der Lage ist, das Böse herauszufiltern und nicht dem Bösen Raum zu geben oder das Böse durchzulassen. Nein, ich weigere mich. Papa, wir haben es in diesem Gebet vor ein paar Wochen haben wir aufgeschrieben. Ich lese es euch nochmal vor zur Erinnerung. Könnt ruhig eure Augen zulassen. Bleibt im Geist. Mir wurde Barmherzigkeit zuteil und ich gebe und lebe Barmherzigkeit. Ich wurde frei gemacht und ich befreie andere durch Christus. Neid, Missgunst, Bosheit gehören nicht mehr zu mir. Ich weigere mich, das zu leben, zu sprechen, zu denken und zu denken, denn der Geist Christi lebt in mir. Ich bin der Sünde gestorben in Christus, darum weigere ich mich, die Sünde als Teil von mir anzuerkennen und so weiter und so fort. Papa, wir danken dir für deine Liebe, die nie aufhört. Du bist derjenige, zu dem wir immer wieder kommen dürfen. Und du bist derjenige, der alles reinigt und der entscheidet, ob es gut oder schlecht ist für uns. Papa, wir geben dir heute Morgen Erlaubnis, alles zu prüfen und zu reinigen und wegzunehmen, was dich nicht so meint. Was dich nicht ehrt, was dich nicht loben will, was dich nicht preisen will. Wir geben dir Erlaubnis, das alles wegzunehmen. Papa, und danke, dass es uns näher zu dir zieht, näher zu dir, näher als jemals zuvor. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist, sondern es ist genau der Wille Gottes. Auch die, die im Internet zuhören, ich glaube, es ist kein Zufall. Auch da gibt es Menschen, die sehr verbittert sind. Komm in die Freiheit. Heute Morgen reicht dir der Vater die Hand, er streckt dir die Hand entgegen, dich rauszuziehen aus der Grube. Komm raus. Nimm das Angebot an im Geist, für dich zu Hause alleine. Papa, danke für ein tiefes Wort und danke für die Gemeinschaft jetzt. Ich stelle das ganze Essen unter deinen Blutschutz, die Gemeinschaft unter deinen Blutschutz. Danke, dass du hier bist und danke, dass du jeden Einzelnen liebst. Und danke für eine wunderbare Gemeinde und eine wunderbare Gemeinschaft, weil du der Herr bist. Du bist der Herr. Lass uns das mal bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Halleluja. Wenn du es meinst, Amen.